Hallo und herzlich willkommen zur 21. Tür des Focus on Linux Adventskalenders. Und heute geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Die geneigten Zuhörenden haben es natürlich schon am Titel erkannt. Und das ist ja auch ein Thema, das euch vielleicht aus den News-Episoden bekannt vorkommt, denn wir reden heute über Tuxedo. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich als Gast den Georg Gottläuber vorstellen darf. Hi Georg.
Hi.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns hier mal vorbeizuschauen. Ist echt schön, dass das mal klappt. Denn wir schauen immer mal ganz interessiert nach Augsburg, was ihr da so Tolles macht. Und deswegen gleich die Frage zum Einstieg. Womit beschäftigst du dich denn so und welche Rolle spielt denn Linux in deinem Alltag?
Ja, also die Linux-Geschichte ist bei mir schon relativ lange vorhanden. Also ich habe schon im Studium Windows, ich glaube im zweiten Semester oder so, einfach entsorgt. So ein Kollege, Kommilitone, hat mich da irgendwie angehauen, hat gemeint, hey Georg, musst mal Linux probieren. Das ist der neue heiße Scheiß in der Informatik und hier, guck dir das mal an. Und ja, ich habe das dann irgendwie ein halbes Jahr benutzt, war total begeistert davon, dass man überall die Source Codes reinschauen kann. Und war dann eben nur noch auf Linux unterwegs und habe mich dann halt auch so spezialisiert auf Embedded, weil ich einfach im Embedded-Bereich gesehen habe, dass ja, da Linux halt ganz, ganz stark ist. Und deswegen, wenn du mich fragst, wo Linux im Alltag ist, überall. Also auf jedem Fernseher, auf jedem DVD-Player damals noch, ist ja mittlerweile nicht mehr so aktuell, läuft ja überall Linux. Die ganzen Audio-Entertainment-Systeme, Medizingeräte, ja. Also im Embedded-Bereich ist Linux überhaupt nicht mehr wegzudenken. Auf dem Desktop-Bereich probieren wir das noch so ein bisschen. Aber ja, für mich persönlich ist auch seit damals, seit dem Studium, Linux im Desktop-Bereich einfach das einzige System, was ich zu Hause habe.
Sehr schön. Da kann ich nur zustimmen. Also ich bin ja auch schon lange auf dem Desktop unterwegs. Das Jahr des Linux-Desktops ist für mich auch schon lange eingetreten, auch wenn das für viele so ein Running-Gag ist. Und die Frage, die sich mir da jetzt noch stellt, du bist ja auch in der Kernentwicklung unterwegs, wenn ich es richtig weiß. Wie kommt man denn dazu? Das ist ja auch ein recht fortgeschrittenes Thema. Da muss man ja richtig Bock drauf haben, das zu tun.
Also tatsächlich war das auch schon im Studium, hat es angefangen. Das lag auch daran, dass ganz viel in der Informatik, also auch im akademischen Bereich, die Leute gerne Linux nutzen, aber trotzdem die Wirtschaft halt komplett auf Windows läuft. Und deswegen wird halt auch viel Windows gemacht und Microsoft-Zeug dann. Und ich wollte aber unbedingt Linux machen, weil ich ja selber im Privat auch nur Linux benutzt habe. Und dann dachte ich mir, gut, dann schaue ich halt im Embedded-Bereich, was es da so gibt. Also ich habe in Nürnberg studiert und da gab es damals eine kleine Firma, die so Embedded-Linux-Auftragsentwicklung gemacht hat. Und bei der habe ich dann halt meine Bachelorarbeit geschrieben. Und da habe ich schon eine Portierung auf einen ARM 926 gemacht. Das war mein Bachelorarbeitsthema. Ich habe aber nur einen ganz kleinen Teil davon gemacht. Also die Portierung hat die Firma gemacht und ich habe einen ganz kleinen Teil im Clock-Source-Bereich vom Linux-Kernel gemacht. Also wo kommt die Zeit her im Linux-Kernel? Und ja, letztendlich war dann die Bachelorarbeit auch nicht ewig lang. Es waren, glaube ich, 20 Zeilen Code, die ich da produziert habe. Aber überhaupt erst mal da reinzukommen in diesen Entwicklungsprozess und wie funktioniert Linux-Kernel-Entwicklung und wie submittet man da irgendwas und wie ist das organisiert? Also es ist auch eine mega spannende Community rings um den Kernel drumherum. Das war super cool. Die Arbeit ist sogar ausgezeichnet worden. Also das cool. Hat sich für alle gelohnt.
Sehr schön. Spannend. Ja, also ich finde es auch immer wieder interessant, wenn wir hier mal Leute zu Gast haben, die selbst auch in der Kernel-Entwicklung unterwegs sind. Wir hatten auch vorletztes Jahr, anlässlich des Jubiläums von Linux, hatten wir zwei Gäste mit dabei, die Kernel-Maintainer sind. Und das ist total interessant zuzuhören, mit welchen Themen sich die dann rumschlagen müssen, in Anführungsstrichen. Also es ist ja nicht nur das, wie, wo sind Baustellen, die man angehen müsste und wie löse ich die technisch, sondern auch das Drumherum, das Organisieren, wie organisiert man sich in so einer Community. Denn das ist ja auch jetzt keine kleine Community mehr, die am Kernel arbeitet mittlerweile.
Nee, das sind ja zehntausende Leute, die da beitragen oder beigetragen haben. Und es funktioniert, glaube ich, auch einfach ein bisschen anders als andere Bereiche. Also so es gibt ja noch dieses ganze GNU-Ökosystem, also diese von der Free Software Foundation, Richard Stallman, die so die ganzen Tools schreiben. Die organisieren sich ja völlig separat von den Linux-Leuten. Die Linux-Leute haben ihre eigene Mailingliste und über diese Mailingliste wird eigentlich alles geregelt. So, da hat man seine Patches drauf, Da gibt es ein paar Tools, Patchwork, mit denen man arbeiten kann. Und da wird dann besprochen, was man ändert und diskutiert. Und letztendlich dann auch von den Maintainern, die auch auf der Mailingliste sind, Dinge dann übernommen in die entsprechenden Subsysteme. Also das sollte man vielleicht auch erklären. Der Linux-Kernel ist, also gibt den Linux-Kernel gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt ja ganz viele Leute, die Linux-Kernel selber bauen. Und das, was wir Linux-Kernel nennen, ist eigentlich das Git-Repo von Linus Torvalds.
Genau.
So. Es gab aber in der Vergangenheit auch ganz andere Leute, oder gibt es auch heute noch andere Leute, die andere komplett separate Kernel bauen, die auch Linux-Kernel sind, aber halt nicht von Linus Torvalds. Und die halt mehr Features haben. Und ich erinnere mich, damals noch früher gab es so diesen berühmten Tux-on-Ice-Kernel, wo ganz viele Leute einen Kernel benutzt haben, wo man mit besser Suspend mitmachen konnte, weil das damals irgendwie nicht ging richtig. Oder es gab den Morton-Kernel, der irgendwie so Multimedia-Zeug drin hatte. Und ja.
Wahnsinn.
Genau. Und Torvalds ist auch derjenige, der zwar das reinmerged in sein Repo, aber er hat halt Maintainer unter sich oder neben sich quasi, die eigenen einzelnen Subsysteme pflegen. Und das ist halt auch ganz lustig, dass man da bei entsprechenden Mail-Kontakten über die Linux-Kernel-Mailing-Liste, also ich sage jetzt nur noch LKML in Zukunft, ihr wisst was das heißt, wenn man da hinschreibt, dann muss man halt auch rausfinden, wen setzt man mit in CC, weil keiner liest die LKML komplett. Also da gehen, ich glaube, 500 E-Mails am Tag locker drüber, das ist, kann keiner mehr lesen, so vom Text her. Und jeder hat halt dann entweder die richtigen Leute im CC oder die Leute filtern sich durch die LKML durch. Also ich habe auch so einen Mail-Filter bei mir eingerichtet, wo dann halt die entsprechenden Themen bei mir dann nur noch aufploppen auf meinem Thunderbird und der Rest, den kann ich auch alles nicht lesen.
Das glaube ich gerne. Da ist wirklich eine große Informationsflut. Gibt es denn so Themengebiete, die dich besonders interessieren oder wo du besonders gerne unterwegs bist und da auch selbst kurz zugeschrieben hast? Also ARM haben wir jetzt schon rausgehört, so Hardware-Enablement im weitesten Sinne scheint was zu sein, das dich interessiert.
Also lustigerweise, damals meine Bachelorarbeit ist nicht in Mainline gekommen. Die ist diskutiert worden und für die Firma damals war das auch okay so, dass sie das quasi an den Kunden dann so ausgeliefert hat, aber da hätte man noch echt mehr Arbeit reinstecken müssen, um das Mainline zu kriegen. Ist nicht passiert, deswegen habe ich erst meine ersten Mainline-Commits dann hier bei Tuxedo gemacht.
Sehr gut, was auch eine gute Überleitung ist, denn ich glaube, da machst du auch viel Hardware-Enablement, denn ein Gerät, über das wir heute auch nochmal sprechen wollen, ist ja ein ARM-Gerät, an dem ihr arbeitet. Aber ich glaube, du kannst ja kurz nochmal unseren Zuhörenden, die noch nie von Tuxedo gehört haben, obwohl wir es ja auch immer mal wieder thematisieren, erklären, wer seid ihr, was macht ihr so und was hat das eigentlich mit Linux zu tun?
Genau, Tuxedo ist hier eine Firma im schönen Augsburg. Und Tuxedo verkauft Linux-Laptops und Desktops, aber auch mit Dual Boot. Und der Witz an der Geschichte ist halt, man kriegt Support dazu. Also man kauft das Gerät und kriegt auch Support und kann dann hier mit Problemen entsprechend anrufen. Also jetzt natürlich nicht alle Probleme, die irgendwie mit Linux auftreten können, aber zumindest so, was die Basis angeht. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Distribution, Tuxedo OS. Das ist natürlich unsere favorisierte Standarddistribution, mit der wir die Geräte gerne ausliefern. Die Kunden können aber auch andere Distributionen wählen. Also wenn sie unbedingt ein blankes Ubuntu drauf haben wollen oder irgendwie Debian oder Arch Linux, ja, dann können sie sich das natürlich auch drauf machen. Da können wir dann halt nicht immer den vollen Support liefern. So. Also das ist alles daraus entstanden, dass tatsächlich wir für die Geräte Anpassungen machen müssen, Treiberanpassungen oder neue Treiber. Und wenn wir die auf der LKML dann submitten, bis die dann wieder bei Arch Linux aus dem Kernel rausfallen beispielsweise, kann das dauern. Also das dauert dann 2-3 Monate locker, kann das mal dauern. Und so lange wollen wir mit den Geräten halt nicht warten. Und deswegen können wir die dann sofort in unseren eigenen Kernel einbauen und mit Tuxedo OS ausliefern. Und dann haben die Kunden halt mit Tuxedo OS sofort eine Möglichkeit, wo alles läuft. Und bei den anderen Distros muss man dann halt schauen, wie man da hinkommt. Also wir bieten da meistens auch Wege an, wenn es noch nicht in deren Kernel drin ist, über DKMS zum Beispiel. Das ist so eine Technik, um Kernel-Module außerhalb vom Kernel zu bauen. Oder ja, bestimmte Einstellungen, die man vielleicht auch vornehmen kann. So Kernel-Parameter, die man im Grub einträgt, sind auch so ein Klassiker.
Sehr schön. Und ich glaube, ihr habt da ja auch noch eigene Software entwickelt. So ein Control Center habe ich mal gesehen, wo man auch die Eigenschaften der Hardware dann auch noch mal steuern kann. Ich habe da mal so ein Gerät von euch getestet auf einer Messe vor 2-3 Jahren mit so einer sehr obskuren externen Wasserkühlung. Und dann konnte ich in diesem Control Center wunderbar sehen, wie stark jetzt die Kühlleistung ist und konnte das variieren, ob ich jetzt die Wasserkühlung oder die Lüfterkühlung haben will. Und das Ganze ist ja, glaube ich, auch Open Source. Also alles, was ihr entwickelt, wird dann ja auch im Prinzip als Open Source angeboten, oder?
Genau, also das ist der Standard bei Tuxedo. Wenn ich hier irgendwas entwickle als Entwickler, dann wird das Open Source gemacht. Ich fand das auch mega lustig. Vielleicht kurze Anekdote am Rande. Wir haben gelegentlich Probleme, dass wir BIOS neu flashen müssen, zum Beispiel, weil die Kunden ein Passwort gesetzt haben und es dann irgendwie vergessen haben und so, und dann wollen sie das wieder lauffähig haben. Und dann kann man das BIOS eben flashen, aber muss man halt mit einer externen Chipzange drauf. Und ich habe dann einen Treiber schreiben müssen, weil den Flash-Chip gab es einfach noch nicht bei FlashROM. So heißt das Programm, mit dem man Speicherchips extern flashen kann. Mhm. Und habe ich den Treiber dafür geschrieben. Also ist eigentlich eine kleine Anpassung nur. Und alles gut. Und das Erste, was mein Chef dann gefragt hat, war, ja, hast du das jetzt schon geupstreamt? Ist das schon online? Und ich so, ja, mache ich. Sehr gut. Also das fand ich sehr, war ich sehr positiv von überrascht, dass da auch so drauf geachtet wird, dass wir wirklich das in die Community zurückgeben und dass wir das dann auch nicht selber pflegen. Das ist auch eine Arbeitsersparnis. Also man kann das einpflegen in das Hauptprojekt und dann ist das erstmal dort gut aufgehoben und man muss nicht selber das immer nachpatchen. Das erspart natürlich auch einfach Arbeit. Und ich kenne es halt aus anderen Firmen so, dass da halt nicht so drauf geachtet wird. Und das finde ich halt super schade, wenn man sich dann so die letzte Stunde Arbeit nicht nimmt oder die letzten 2 Stunden, um sich einen Account zu machen und das irgendwo zu submitten und dann einfach sagen, hier Leute, ich habe was, ein Patch-Set, was funktioniert, ich habe es getestet, wollt ihr das nicht übernehmen?
Ja.
Das ist eigentlich nicht kein großer Aufwand, aber wie gesagt, ich kenne es von anderen Firmen, dass sie das dann halt sein lassen.
Ja.
Leider.
Ich finde auch, dass es wichtig ist, weil schlussendlich geht es hier um Open Source, also kann man auch das einfach zurückgeben. Ja, also da profitieren andere von und es ist natürlich auch noch eine schöne Werbung in Anführungsstrichen für euch, weil man halt einfach sieht, okay, das, was hier getan wird, das wird auch zurückgegeben und das ist ja auch eine sehr positive Sache, die andere Firmen ja auch tun könnten.
Genau, und zum Tuxedo Control Center hattest du noch gefragt. Das ist auch eine Eigenentwicklung, genau, und das ist auch alles Open Source. Da kann man halt bestimmte Parameter, also so Lüfterkurven einstellen oder Powerlimits für CPUs. Also wenn man jetzt will, dass der Laptop sehr leise läuft. Ich habe meinen jetzt zum Beispiel auch auf so ein Profil gesetzt, cool and breezy, weil ich genau weiß, dass dann der Lüfter jetzt während der Aufnahme nicht anspringt oder nur ganz leise läuft. Da ist es super praktisch. Und für die Laptops mit Wasserkühlung ist es, glaube ich, sogar ziemlich unerlässlich, um die Wasserkühlung steuern zu können. Da haben wir halt einfach eine schöne GUI gemacht. Also tatsächlich kann man einige der Sachen auch über das Terminal direkt steuern und so. Und da bräuchte man jetzt keinen TCC dazu, aber es ist halt nicht so schick.
Das stimmt, ja. Und das geht ja darum, man will ja nicht nur die geneigten Technikinteressierten dafür begeistern, sondern auch Leute, die vielleicht jetzt nicht so tief in der Materie drin sind. Und das ist dann natürlich super, wenn man so ein Control Center hat, das man vielleicht von anderen Betriebssystemen kennt und da einfach alles sehen und regeln und einstellen kann. Das ist schon eine gute Idee.
Genau, und die besseren Features, die sind über die Konsole auch echt schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich meine RGB-Tastatur über die Konsole steuern würde.
Es sind dann nur 3 verschachtelte CUT- und AWK-Befehle, aber hey, das ist doch ganz easy. Ja, nee, cool, finde ich super.
Genau, und Lüfterkurven einstellen über die Konsole, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Ja.
Also deswegen, ja, das Tuxedo Control Center bringt da schon zusätzliche Features mit und für unsere Modelle ist das auch super cool. Man kann das theoretisch, oder was heißt theoretisch, man kann das auch ganz praktisch testen auf Nicht-Tuxedo-Geräten. Also das wollte ich vielleicht auch nochmal hier in die Runde geben. Tuxedo OS als Distro ist frei verfügbar, das kann sich jeder runterladen und installieren und gerne auch bei sich testen. Die speziellen Funktionen, die wir für unsere Geräte dann halt reinprogrammiert haben ins Control Center, zum Beispiel solche Lüfterkurven, die werden dann wahrscheinlich nicht gehen, aber so die Standarddinger, ich möchte einfach nur das Profil jetzt benutzen, was nicht so viel Lärm verursacht, oder ich möchte sehen, wie warm meine CPU ist, oder ja, also so diese Standarddinger, die gehen auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Ja, ich weiß auch von einigen Leuten aus meinem Bekanntenkreis, dass die auch Tuxedo OS benutzen auf Nicht-Tuxedo-Hardware. Also auch auf einem ThinkPad läuft das gut, habe ich mir schon sagen lassen. Von daher kann man sich gerne mal anschauen.
Wir hatten auf der Frostcon sogar jemanden, der mit einem Framework gekommen ist und gemeint hat, das ist die Distro, die am besten auf seinem Framework funktioniert. Cool. Was ich sehr lustig fand, weil daran haben wir alle noch gar nicht so gedacht. Aber ja, wenn es für die Leute funktioniert, ist super. Und im Zweifelsfall, wenn es komische Bugs gibt, kann man uns auch anschreiben.
Genau, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Also wenn ihr eine GitHub-Organisation oder sowas habt, dann kann man da natürlich auch wunderbar committen oder einfach auch mal Bugs melden. Das ist ja auch eine gute Art und Weise, wie man was zurückgeben kann. Es muss ja nicht immer Code sein, den man beisteuert. Auch Dokumentationen sind natürlich oder gute Bug-Reports helfen da weiter.
Ja, total. Also auch beim Linux-Kernel muss man nicht unbedingt jetzt gleich Code submitten. Die haben ja auch einen Bugzilla, wo man Bugs committen kann. Und ich sag mal, wenn man eine gute Fehlerbeschreibung hat und wirklich gut festgestellt hat, wie lässt sich der Fehler reproduzieren und was passiert dann genau und das gut beschreibt, das ist schon die halbe Miete. Also das ist häufig schon das Problem so gut eingegrenzt, dass man dann schon weiß, was so übliche Verdächtige sind.
Absolut, ja. Was, glaube ich, auch sehr, sehr spannend sein dürfte, ist ein ARM-Gerät, an dem ihr jetzt schon seit einiger Zeit arbeitet. Und da wollte ich dir mal die Möglichkeit geben, erzähl doch mal unseren Zuhörenden, woran ihr da arbeitet. Weil ich glaube, ARM ist so ein Trend. Wenn man so mal guckt, was so das Jahr 2024 gebracht hat, dann habe ich gesehen, dass es sehr viele Hersteller gibt, die jetzt auf einmal dann doch mal an ARM-Geräte denken. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass ihr als Linux-Company auch an so einem Gerät arbeitet. Was hat es denn damit so auf sich?
Also tatsächlich ist ARM ja aus diesem Embedded-Bereich total bekannt und dort vor allen Dingen wegen dieser Energieeffizienz. Also weil ARM-Geräte, also so ganz klassisch diese Router oder DVD-Player oder Fernseher, sehr, wie soll ich sagen, abgespeckte CPU, also ist ja auch RISC Instruction Set, also reduziertes Instruction Set ursprünglich mal damit angefangen haben und man mit relativ wenig Strom trotzdem Betriebssystem laufen lassen konnte. Mhm. Und aus dem Bereich kam das heraus und spätestens seit Apple dann jetzt auch auf ARM gewechselt ist und da wirklich einen Paukenschlag hingelegt hat, ist eigentlich klar, dass das so für lange Arbeitszeiten, für sehr mobile Geräte schon interessant ist. Und da gab es jetzt eben dann von Qualcomm die Entwicklung von diesem Elite X-Prozessor. Und das hat leider sehr mit Windows gekoppelt im Markt eingeschlagen. Also ich denke auch, da wird es entsprechende Dinge zwischen Microsoft und Qualcomm geben, also Verträge entsprechend geben. Und deswegen sind da super viele Geräte jetzt rausgekommen, aber halt alle mit Windows-Support. Und das ist halt eigentlich super traurig.
Ja.
Weil die Geräte an sich schon interessant sind. Also ich war erstaunt, als ich das erste ARM-Gerät hier bei Tuxedo in Händen gehabt habe, dass es wirklich performant ist. Also es hat mich echt überrascht. 12 Kerne und das sind wirklich quasi alles Performance-Cores. Und wenn die halt auf Volllast laufen und ich da meinen Linux-Kernel kompiliere, dann ist das Ding halt dreimal schneller fertig als auf meinem normalen Arbeitsgerät. Und das ist irgendwie so ein Core i5, 11. Generation oder so. Das ist schon spannend. Und ganz abgesehen davon, das Gerät läuft dann deutlich leiser. Also es hat so einen relativ kleinen Lüfter drin, der nur so leise vor sich hinrauscht, während mein Arbeitsgerät schon ordentlich durchzieht. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also von der Performance her war ich sehr überrascht. Wir haben das Gerät auch mittlerweile eigentlich ganz gut am Laufen, so was Normalbetrieb angeht. Es sind halt viele Sachen, die da reingebaut sind, wo halt die Treiber noch fehlen oder speziell konfiguriert werden. Also das ist ja bei ARM auch ganz anders als bei den normalen, sage ich jetzt mal, gewohnten Desktop-CPUs x86. Da macht man ja viel von dieser Konfiguration über ACPI. Und bei ARM geht es halt klassischerweise über Device Trees. Mhm. Das heißt, man hat ein Textfile, was man quasi mit dem Kernel mitkompiliert. Und daraus entsteht ein sogenanntes DTB, das ist ein Device Tree Binary. Und das lädt der Kernel beim Starten quasi mit. Und dann weiß er, an welchem Port was hängt an Infrastruktur. Also die CPU hat ja das Problem, woher weiß ich jetzt, wo der Soundchip anzusteuern ist? Oder wo weiß ich, wo USB an meinen I/O-Ports oder an meinem PCI oder was auch immer hängt? Und was ist das überhaupt genau für ein Gerät, das da dahinter hängt? Das sind ja eigene Controller. Und um die eben zu finden, hat man dann diesen Device Tree und da schreibt man quasi die ganzen Dinger genau rein.
Ja, spannend. Also das ist, ich finde es auch immer interessant zu hören, dass es ja doch ein ganz großer Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen ist. Es ist natürlich, obviously, die CPU ist eine andere Architektur, aber auch, wie sich aus so einer Entwicklungssicht die Portierung von einem Betriebssystem darauf ändert. Ja, ich finde das auch deswegen immer interessant, weil ja ARM-Geräte durchaus sehr unterschiedlich sind. Also bloß weil ich jetzt Linux auf einem Raspberry Pi portiert habe, heißt es ja nicht, dass es auch auf einem Qualcomm Snapdragon X1 Elite läuft. Das ist ja dann doch durchaus doch nochmal ein Aufwand, wenn sich die Plattform unten drunter dann nochmal signifikant ändert.
Genau, für die Microsoft- und Apple-Leute ist es natürlich ein großer Aufwand, da das zu portieren. Für uns als Linux-Community ist es wesentlich leichter, weil wir da halt viel mehr Vorarbeit geleistet haben. Also es gibt ja schon Debian auf ARM und es gibt auch viele Erfahrungen mit Raspberry Pi. Den haben ja auch viele Leute schon so quasi für Bastelprojekte oder als Mini-Desktop-Ersatz dann benutzt. Und deswegen existiert da einfach schon super viel. Diese Portierung ist dann gar nicht so das Ding, glaube ich. Also klar, wenn wir Tuxedo S als Distro haben wollen, dann müssen wir da schon was tun. Aber die Hauptarbeit, denke ich, ist schon diese Treibergeschichten und Anpassungsgeschichten, die halt einfach super schwierig sind, weil wir halt auch gerade mit Qualcomm nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Also wir haben versucht, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber sobald man da das Wort Linux sagt, sind die halt relativ schnell raus, leider. Und ja, deswegen sind wir da ein bisschen auf uns gestellt. Es gibt aber tatsächlich Leute, die Linux-Treiber auch entwickeln für diese ARM-Geräte, für diese Snapdragon Elite X. Und zwar Linaro ist das. Also da scheint Qualcomm mit Linaro einen Vertrag zu haben, dass die Support dafür machen. Und deswegen entwickeln die da auch relativ viel Kernel-Treiber und ich muss halt gucken, wie das dann auf unser Gerät passt und oder angepasst werden muss. Und das sind so die Geschichten, die ich da hauptsächlich gemacht habe. Der aktuelle Stand ist schon noch relativ ernüchternd. Also viele wichtige Dinge gehen halt nicht. Also Sound zum Beispiel klappt bei uns noch nicht. Ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass der Sound auch teilweise so Verzerrungsprobleme hat, weil das halt auch nochmal ein Chip ist, der eigene Firmware braucht und den man irgendwie da richtig ansteuern muss. Und ja, DisplayPort ist auch schwierig. Lustigerweise auch USB-A-Ports. Also ich mache alles noch über den USB-C-Port. Der hat out of the box funktioniert, das war sehr lustig. Und die USB-A-Ports hängen aber hinter so einem USB-Retimer-Chip. Also weil das halt auch USB 4 ist, da braucht man dann eigene Chipsets dafür, die dann irgendwie die Geschwindigkeit nochmal, beziehungsweise die Signale nochmal anpassen. Und solange man den halt nicht vollständig betreiben kann, funktionieren halt auch die USB-A-Ports nicht, was natürlich ein bisschen traurig ist bei dem Gerät gerade noch. Webcam ist auch so ein super Problem, weil es da eine eigene Schnittstelle gibt und ja, WLAN funktioniert.
Hey, super. Ja, nee, aber es ist spannend, dass du jetzt Linaro hier erwähnst, weil von denen hatte ich immer mal wieder gelesen und konnte nicht ganz zuordnen, welche Rolle die Firma spielt, weil die haben ja zum Beispiel auch am Linux-Support für das ThinkPad X13S mitgewerkelt. Das war vor 2 Jahren so ein Gerät, das auch ein ARM-SoC hatte, quasi der Vorgänger vom X1 Elite-SoC. Und die haben dann im Prinzip mit Lenovo zusammen gearbeitet, damit man eben auch Linux auf den Geräten benutzen kann. Das hat auch so ähnliche, ich will es jetzt nicht Probleme nennen, aber Dinge, die halt einfach noch fehlen. Ja, also Treiber, die noch nicht so 100% zuverlässig sind und so weiter. Und ja, das klingt dann plausibel, weil ich hatte halt bisher auch nicht mitbekommen, dass Qualcomm jetzt hier groß die Linux-Fahne geschwungen hat. Und das sollte sich ja mit dem X1 Elite ändern. Sie haben ja auch in der Ankündigung, die wir auch nochmal raussuchen und in den Shownotes verlinken, hatten sie auch gesagt, dass sie bis Ende des Jahres alle rudimentären Funktionen geupstreamt haben wollen. Also Grafikkarte mit ein bisschen 3D-Beschleunigung, WLAN-Chip, der funktioniert und eben auch Audio und Webcam. Klingt jetzt aber so, als wäre das nicht so ganz eingetreten. Vielleicht klappt es ja dann im Januar oder Februar nächsten Jahres.
Also tatsächlich kann ich das nur so teilweise beurteilen, weil natürlich gibt es entsprechende Treiber und manche Dinge funktionieren dann wirklich auch echt quasi fast magisch out of the box. Ich erinnere mich noch an den Battery Manager. Mhm. Da habe ich dann einfach den entsprechenden Kernel mit dem Treiber geladen und dann lief auf einmal die ganze Ladegeschichten und ich habe gesehen, was der Akkuzustand ist und etc. Bei anderen Geschichten muss man das natürlich dann im Device Tree anpassen und das ist auch dann abhängig vom Einzelgerät, je nachdem, wie die Chips angeschlossen sind, muss man dann da halt Anpassungen machen. Und ich weiß auch nicht, ob das Development Board für das Linaro entwickelt, wie ähnlich das genau an unserem Modell dran ist. Also von unserem Modell habe ich Schaltpläne, aber von dem Board, was jetzt bei Linaro steht und was Qualcomm als DevBoard angibt, das habe ich halt nie gesehen. Da weiß ich nicht genau, was da für Chips drauf sind. Mhm. Das kann ich dann nur anhand der veröffentlichten Device Trees quasi so ein bisschen vermuten, was da drin steht oder was da diskutiert wird bei den Leuten. Aber ja, Linaro wird meines Wissens nach von Qualcomm dafür bezahlt, dass sie halt den Linux-Support herstellen. Und das ist gut, dass die das entwickeln. Also das hilft ungemein. Also ohne die Leute von Linaro wäre das auf jeden Fall extrem viel schwieriger. Und ich glaube, wir werden auch mit Linaro da mehr zusammenarbeiten noch. Also gibt auch ein bisschen Kontakt zwischen Tuxedo und Linaro. Aber das ist jetzt in den letzten Monaten leider aus anderen Gründen ein bisschen eingeschlafen. Aber das wird jetzt wieder forciert, ja.
Sehr schön. Wie könnte denn so ein Gerät aussehen, das von euch dann kommt? Das hast du ja schon gesagt, ihr arbeitet da an etwas. Was kann man sich da vorstellen? Also klar, wir haben jetzt rausgehört, das ist ein Gerät, das ist noch nicht fertig. Aber in welche Richtung könnte es denn gehen? Irgendwann mal.
Also das wird natürlich ein sehr portables Gerät sein. Also 14 Zoll, sehr portabel, Aluminiumgehäuse. Wahrscheinlich lange Akkulaufzeit, soweit ich das beurteilen kann. Also noch haben wir halt nicht den finalen Kernel. Und da gibt es auch noch Treiberentwicklungen für Stromsparmodi etc. Also das lässt sich bisher ganz schlecht abschätzen, wie lange der Akku dann da laufen wird. Aber an sich ist das Gerät ja klein, flach, mobil. Das wird so der Markt sein. Und ja, es wird, wie gesagt, den Elite X mit den 12 CPUs haben und einer meiner Meinung nach relativ gelungenen Kühlung. Also ich fand die unter Volllast immer noch echt angenehm. Es gibt Laptops, die unter Volllast sich deutlich lauter anhören und unangenehmere Töne machen.
Das klingt doch schon mal gut. Also vor allen Dingen so Größe und Akkulaufzeit finde ich ja angenehm. Also ich habe irgendeinen Testbericht mal gesehen. Also das SoC kann man sehr, sehr sparsam betreiben, wenn denn hier auch alles mit Firmware und Treiber zusammenspielt. Das steht und fällt natürlich mit dem Upstream-Support. Aber so ein 14-Zoll-Gerät, das so seine 18, 19 Stunden Akkulaufzeit hat, das finde ich schon sehr interessant. Also ich glaube, dass auch wenn das sicherlich noch nicht das erste Produkt oder nicht das letzte Produkt gewesen sein dürfte, das wir da von Qualcomm sehen oder das SoC, glaube ich, dass das echt in eine spannende Richtung gehen könnte die nächsten Jahre. Also ich glaube, dass das was ist, das sich auf dem Desktop-Markt durchsetzen könnte. Oder wie stehst du dazu?
Ja, also das hängt sehr davon ab, was jetzt auch AMD und Intel macht. Mhm. Die haben jetzt natürlich gemerkt, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und dass jetzt ARM vielleicht auch in Windows ein großes Ding wird. Und dann bauen die vielleicht auch energiesparsamere CPUs, die in dem Bereich einfach besser sind. Und die Umstellung wird halt schwierig. Also viele Firmen benutzen halt Software, von denen sie keinen Source Code haben, weil das halt der Standard ist unter Microsoft. Und die dann auf ARM zum Laufen zu bringen, da braucht man halt entweder Virtualisierung oder man braucht halt irgendeinen Anbieter, der einem das nochmal auf ARM irgendwie kompiliert und anpasst. Und das ist halt nicht überall verfügbar. Also deswegen, in der Vergangenheit hat sich ja schon gezeigt, dass dieser Markt da sehr, sehr träge ist, leider. Aber für den Linux-Bereich fände ich es eigentlich sehr cool. Die Linux-Leute haben ihre Software im Source-Code, die haben kein Problem, das neu zu kompilieren. Da denke ich, hat die Geschichte mehr Chancen, wenn wir halt Leute finden, die dafür Support hinbekommen. Und das ist ja auch das Ziel von Tuxedo, dass wir das hinbekommen. Scheinen wir aber relativ die Einzigen zu sein, leider. Also andere Firmen, von denen ich erwartet hätte, dass die da vielleicht auch was tun, haben sich bisher nicht so davon gezeigt. Und ich denke, das liegt schon auch ein bisschen an der Politik leider von Qualcomm. Und ehrlicherweise sollte man vielleicht noch dazu sagen, wir evaluieren das Gerät noch. Also das ist noch nicht sicher, dass wir alles zum Laufen kriegen und dass wir das dann wirklich als voll supportetes Gerät anbieten können. Es könnte auch sein, dass es irgendwie eher eine Enthusiastenversion wird, wo dann halt bestimmte Dinge nicht so gut funktionieren. Es gibt ja auch bestimmte Einschränkungen einfach. Also dieser Hypervisor unter Linux, den hinzubekommen, der ist halt security-technisch von Qualcomm abgesichert. das wird unter Linux höchstwahrscheinlich nach nicht funktionieren. So wie es in der Vergangenheit unter Qualcomm auch schon nicht funktioniert hat, den Hypervisor zu benutzen. Weil die da einfach ein kryptografisch gesichertes Geschichte haben. Und Microsoft hat darauf Zugriff, die können da ihren eigenen Code reinladen in den Hypervisor, aber den Linux-Leuten wird das halt verwehrt. Und deswegen wird es wahrscheinlich, also zu 99% erstmal, sehr sicher keinen KVM unter ARM dann geben mit Qualcomm.
Das ist ja spannend.
Also es gibt auch andere Firmen, die ARM herstellen. Bräuchte man vielleicht eine andere coole ARM-Firma, die mal ein Gerät released, wo man sowas dann machen kann. Also ich sehe da ARM auch nur als einen Vertreter von vielen und würde mich freuen, wenn andere Firmen, die ARM machen, da auch mehr Produkte machen würden.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja echt ein positiver Trend, den man dieses Jahr gesehen hat. Also wir haben wirklich große Firmen gesehen, die da was gemacht haben. Also Microsoft selbst hat, glaube ich, auch eine Development-Maschine veröffentlicht. Lenovo hat 2 ARM-Geräte jetzt im Portfolio. Ich glaube, Dell hat was veröffentlicht und 1, 2 weitere Marken. Und es geht ja auch mit einem guten Beispiel voran, dass ihr das halt eben auch als Nicht-Windows-Gerät anbieten wollt, ne? Perspektivisch, wenn es denn funktional ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass man halt eben zeigt, dass es auch andere Plattformen da draußen gibt und dass es auch abseits des x86 durchaus interessant sein kann, Geräte zu bauen.
Genau. Also RISC-V ist natürlich auch noch so ein Thema, das wollen ja auch viele Leute haben, wow. weil es quasi offener ist und das Ökosystem noch netter, aber die sind, glaube ich, einfach noch nicht so weit, bei RISC-V richtig leistungsfähige, gute Maschinen, die für den Alltag tauglich sind, zu bauen. Das ist noch sehr, sehr nischig. Aber wird vielleicht noch kommen. Also werden wir sehen. Genau, wobei das ja durchaus auch ein Dual-Boot-Gerät sein kann. Also eigentlich alle Geräte, die Tuxedo verkauft, sind auch Dual-Boot-fähig. Und wenn Kunden das mit Windows bestellen, dann bekommen sie auch ein Dual-Boot-Gerät. Wir haben sogar Kunden, die dann Windows-Only-Geräte kaufen, was ich ein bisschen komisch finde, weil dann ist es natürlich strange, dass man bei Tuxedo kauft. Aber auch das gibt's. Vielleicht wollen sie sich einfach die Option offen halten, dass sie später ein gut supportetes Linux drauf machen können. Total verständlich. Und ich denke, bei dem ARM-Gerät, wenn wir das releasen, wird das wahrscheinlich auch Dual-Boot-fähig sein. Also deswegen, es muss nicht unbedingt eine Linux-Only-Maschine sein. Klar, Linux ist für mich das Sympathischere, aber ja, wenn die Leute Dual-Boot wollen, why not?
Ja, das fand ich auch interessant. Also auch, ich habe in einem Entwicklungsblog auch gelesen, dass auch das der Weg ist, wenn man jetzt das X1 Elite zum Beispiel auf einem ThinkPad benutzen will. Da gibt es halt eine ISO und die installierst du parallel zu deinem Windows und das funktioniert. Und so machen das auch die Leute, die daran arbeiten, weil sie sagen, sie haben halt dann noch ihr Referenzsystem, ihr Windows, wo alles funktioniert, wo sie dann auch eventuell Firmware-Blobs extrahieren zu Testzwecken. Also, dass das out of the box funktioniert, finde ich schon interessant. Hätte jetzt eigentlich befürchtet, dass man entweder oder, aber umso besser, dass man dann beides haben kann.
Ja, das ist bei dem Gerät, ich glaube, relativ einfach. Tatsächlich habe ich noch kein Dual Boot probiert, aber ich vermute, es ist relativ einfach. Und das liegt auch einfach daran, dass das ein BIOS hat. Also es ist auch ein Gerät mit einem BIOS. Und also unser Gerät zumindest, ich denke aber die anderen auch, weil das Qualcomm-mäßig schon so angelegt ist. Und dadurch kann man da halt auch einen normalen Grub drauf fahren. Also das ist ja bei ARM-Geräten auch häufig so, dass die einen anderen Bootloader haben. Die benutzen häufig U-Boot direkt. Und dann hat man halt kein BIOS oder irgendwas, sondern schreibt nur ein paar Config-Files rein und lädt dann damit direkt das Betriebssystem. Das ist bei dem Gerät anders, weil sie halt Desktop-näher sein wollen. Und da geht es dann einfacher. Und dass die Leute alle Windows drauf behalten, ist auch total verständlich, weil die Treiber muss man sich tatsächlich auch aus dem Windows raus extrahieren. Also ja. Das war bei uns auch so eine Sache. Wir haben auch das Windows als erstes gehabt und dann die entsprechenden Treiber dann da gesichert. Und ja, die Firmware, die wir da brauchen, um die entsprechenden Chips zu beladen, die kriegen wir halt nicht speziell für Linux geliefert, sondern die müssen wir uns halt aus dem Windows dann raus extrahieren.
Ja, spannend. Aber weil du gerade BIOS sagtest, ich habe da auch mal einen Testbericht gesehen von 1, 2 Geräten, die das gleiche SoC haben. Das sah halt wirklich relativ nach einem normalen UEFI-BIOS aus, das man so kennt. Also mit den Einstellungsmöglichkeiten.
Genau.
Also ist gar nicht mehr so die Sonderlocke, die man vielleicht erwarten würde. Was ja vielleicht auch so ein bisschen mal die Hoffnung schürt, dass es irgendwann ja möglich sein könnte, das SoC vielleicht auch mit einem Coreboot zu benutzen. Glaubst du, das ist realistisch oder ist das eher so ein Wunsch, der nie in Erfüllung gehen könnte?
Ja, da fragst du natürlich den Richtigen, weil ich habe, als ich bei Tuxedo eingestiegen bin, Coreboot evaluiert. Und das ist natürlich noch ein ganz weites Feld. Aber vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage. Ja, also bei uns kommt ein ganz normales Inside-BIOS drauf. mit dem Gerät. Das ist quasi ein sehr ähnliches BIOS mit den anderen Geräten, also die wir verkaufen mit normal x86. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Zu Coreboot auf ARM habe ich mich tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Ich muss zugeben, die Sachen, die ich mit Coreboot gemacht habe, die waren noch alle unter Intel, weil es unter Intel relativ viel Doku gibt und auch Anstrengungen gibt und Geräte gibt, die da schon funktionieren. Aber das ist halt ein super, ja, wie soll ich sagen, hardware-nahes Feld, wo man auch ein bisschen gegen bestimmte Mechanismen kämpft, also bei Intel zumindest. Da gibt es ja Bootguard und BIOSGuard. Und wenn das entsprechend aktiviert ist, dann müssen wir halt immer schauen, wie kommen wir da hin, dass das trotzdem funktioniert. Also das ist ja auch eine Abwägung dann, wo man sagt, machen wir das Gerät jetzt ab Werk so dicht, dass man einfach überhaupt nichts anderes drauf machen kann, UEFI-mäßig, dann ist es natürlich total sicher, in Anführungszeichen. Aber dann nehmen wir die Leute halt die Möglichkeit weg, Coreboot drauf zu machen. Und leider hat Intel das Problem auf eine Art und Weise gelöst, wo man halt sich da wirklich entscheiden muss. Ich hätte es cool gefunden, wenn es da irgendwie einen Hardware-Schalter gegeben hätte, wo man sagen kann, hier, mein UEFI ist sicher. Das kann man jetzt quasi nicht mehr ändern oder es kann nur der UEFI-Hersteller ändern mit speziell signierten Updates. Und dann lege ich den Schalter um und dann sage ich, jetzt bin ich frei und hacky und jetzt kann ich irgendwie Coreboot drauf machen. Und dann lege ich den Schalter wieder um und sage, jetzt das Coreboot-System ist jetzt auch sicher und das soll jetzt nicht geändert werden. Das wäre eine sehr coole Sache gewesen. Leider hat Intel das auf eine andere Art und Weise gemacht. Und wenn man dann halt die sogenannten Fuses durchbrennt, die da gesetzt werden in der CPU, dann ist das System halt in einem Zustand, wo man es dann halt nicht mehr ändern kann.
Ah, okay. Und natürlich auch von der Wartung vermutlich dann freigesetzt. Das heißt, da gibt es dann keinen Support mehr und dann hat man im Prinzip ein nicht mehr offiziell unterstütztes Gerät. Und das ist ja auch das, was die Leute vermutlich tendenziell eher nicht wollen.
Nein, tatsächlich andersrum. Also die Geräte sind bei der Produktion offen und dann kann man damit rumexperimentieren und kann damit entwickeln quasi.
Ach so.
Und dann brennt man die Fuse durch und sagt, ab jetzt ist das Gerät in einem Modus, in einem sicheren Betriebsmodus quasi und ab jetzt werden nur noch kryptografisch signierte Updates genommen.
Oh, okay.
Für das UEFI. Und dann müssen entsprechende Schlüssel hinterlegt werden und die BIOS-Hersteller müssen dann ihre Schlüssel da eingetragen haben. Das muss dann alles funktionieren. Und die können dann quasi noch BIOS-Updates machen, aber man kriegt halt keinen Coreboot mehr drauf, weil natürlich die Coreboot-Leute nicht die Private Keys von den BIOS-Herstellern haben.
Ja.
Oder die entsprechenden Zertifikate.
Ja, spannend. Also ich glaube, das ist so ein Rabbit Hole, das müssen wir nochmal in einer weiteren Episode beleuchten. Also ich finde, Coreboot ist auch so ein Thema, das ich sehr, sehr spannend finde und womit ich mich mal viel näher mit beschäftigen müsste. Ich sehe das hier und da immer mal in meinem Bekanntenkreis, wenn Leute dann 8 Jahre alte Laptops aufschrauben und dann mit sehr dünnen Zangen rangehen, um das BIOS dann zu flashen und halt eben dann ein Coreboot drauf zu haben. Ich glaube, da muss ich auch mal rein. Das klingt sehr, sehr spannend.
Also das klingt jetzt schon fast mega kompliziert, ist auch teilweise sehr kompliziert, aber in der Anwendungssicht ist es manchmal gar nicht so schwer. Also ganz viele Geräte lassen sich tatsächlich auch in System flashen, also ohne externe Programmierzange oder so. Habe ich bei unserem Gerät tatsächlich damals auch zur Evaluation gemacht. Das ging. Ich hatte am Ende einen Ablauf, wo ich das komplett intern flashen konnte. Aber es war halt schon noch sehr fummelig. Und leider ist Coreboot auf dem Gerät haben auch nicht alles, was wir bieten wollen. Wir wollen halt schon den vollen Support auch fürs Gerät. Und das heißt in unserem Fall eben auch, dass man den Embedded Controller, das EC, ansteuern kann, der in dem Laptop halt dafür sorgt, dass beispielsweise die Lüfter richtig angesteuert werden oder der häufig auch die Tastaturbeleuchtung übernimmt. Da läuft halt nochmal eine eigene Firmware drauf. Dazu braucht man auch wieder eine Schnittstelle und Dokumentation, um das bedienen zu können. Und das ist halt alles nicht ganz einfach. Und deswegen, ein Gerät nur mit Coreboot drauf ist zwar nett, und das stellen dann auch viele Leute fest, sie haben dann Coreboot drauf, aber sie verlieren damit halt dann ganz viel Support, den sie eigentlich bräuchten, um ihr Gerät gut benutzen zu können.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Und das Ziel von Tuxedo ist natürlich, wirklich ein voll supportetes Gerät dann zu releasen, was Coreboot hat. Das haben wir leider im ersten Anlauf nicht geschafft. Und wir müssen einfach schauen, wie wir da weitere Entwicklungskapazitäten aufbauen und dann eben da weitermachen können, ja.
Ja, super. Vielen lieben Dank für die ganzen Infos, Georg. Also ich habe ganz viel mitgenommen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr interessiert daran zu sehen, wie die Reise generell weitergehen könnte, was Arm anbelangt und natürlich auch ganz besonders, wie es bei euch dann da auch aussieht. Ich glaube, das wäre schon cool, wenn man sich auf die Fahne schreiben könnte, das erste voll unterstützte Linux-Arm-Notebook veröffentlicht zu haben. Und da wünsche ich euch natürlich viel Erfolg dabei auf dem Weg dahin.
Ja, ich bin auch gespannt und danke für die Einladung.
Dann auch vielen Dank an die Zuhörenden zum hier bis hierhin zuhören. Und Fragen und Kommentare dürft ihr gerne an die üblichen Kanäle senden, beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen mit einem neuen Türchen wieder. Bis dahin.
Tschüss.